Die zweite Lesung und der Text der Verkündigung ist Psalm 139. Dem Vorsänger von David ein Psalm. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, du weißt es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, du bist auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis soll mich bedecken und das Licht zur Nacht werden um mich her. So wäre auch die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht leuchtete wie der Tag. Die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Denn du hast meine Nieren gebildet. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, o Gott. Wie ist ihre Summe so gewaltig? Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Wenn ich erwache, so bin ich immer noch bei dir. Ach, wollest du, o Gott, doch den Gottlosen töten, und ihr Blutgierigen weicht von mir, denn sie reden arglistig gegen dich. Deine Feinde erheben ihre Hand zur Lüge. Sollte ich nicht hassen, die dich, Herr, hassen, und keine Abscheu empfinden vor deinen Widersachern? Ich hasse sie mit vollkommenem Hass. Sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, O Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Der Herr segne an uns sein Wort. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wir sind so sehr vertraut mit dem Gedanken, dass Gott alles weiß, selbst unsere Wünsche, unsere verborgenen Ideen, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken. Es bewegt uns nicht mehr, wenn man uns sagt, dass Gott uns besser kennt, als wir uns selbst kennen. Wir lesen in diesem Psalm vielleicht die Verse 1 bis 5 und stimmen allem zu, was der Psalmist sagt. Aber wenn es dann zu Vers 6 kommt, dann können viele von uns vielleicht nicht mehr einfach so zustimmen. Wir glauben zwar, dass es David so erging, aber wir selbst können nicht von Herzen bekennen, dass uns die Erkenntnis der Allwissenheit Gottes zu wunderbar ist und dass wir wie er staunend anbeten. Es ist mein Gebet, dass Gott an unseren Herzen wirkt, damit auch wir von Herzen bekennen können, wie es in Vers 17 heißt, für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, Gott. Wie gewaltig ihre Summen. Wir wollen den Text in vier Punkten behandeln, die sich durch die angesprochenen Themen von selbst ergeben. Erstens, Gott kennt uns. Zweitens, Gott ist allezeit um uns. Drittens, Gott schuf uns. Und viertens, zwei Bitten an Gott. Einerseits um die Vernichtung der Feinde, andererseits um Gottes gnädige Leitung Davids. Und hier sehen wir dann, wie Gott im neuen Bund diese Bitte durch Jesus Christus erfüllt. Kommen wir zum ersten Bund, zum ersten Punkt. Erstens, Gott kennt uns. David tritt also vor Gott in dem Bewusstsein, dass er ihm nichts mehr über sich sagen muss. Er weiß, bevor er mit Gott über seine Gedanken, seine Wünsche und seine Vorhaben redet, wusste er sie bereits. Die ersten zwei Verben stehen darum auch in der Vergangenheitsform, was leider einige Übersetzungen missachten. David kommt im Gebet vor Gott und sagt: Herr, was könnte ich dir sagen, was du nicht schon weißt? Was kann ich dir Neues sagen? Welchen Rat könnte ich dir geben? Du kennst mich doch besser, als ich mich selbst kenne. Und David führt diesen Gedanken weiter aus und kommt in Vers 6 zu dem Schluss: Diese Erkenntnisse über Gott sind ihm zu wunderbar. Es ist ihm einfach zu hoch, wie er in einem so absoluten Maß ohne Ausnahme von Gott völlig erkannt ist. Nach der Feststellung in Vers 1 behandelt David im Allgemeinen, darum dann auch im Präsens, wie genau Gottes Wissen aussieht. Vers 2 und 3 heißt es: Ich sitze oder stehe auf, du weißt es, du verstehst meine Gedanken von ferne, du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, du bist vertraut mit allen meinen Wegen. Gott entgeht also keine einzige Minute unseres Tagesablaufs. Er sieht, wann wir aufstehen, er sieht, wann wir uns wieder hinlegen, er sieht jede Beschäftigung, die Beziehungen, die wir pflegen, die Bücher, die wir lesen, die Filme, die wir anschauen. Er kennt die Probleme an ihrer Arbeitsstelle und in der Schule. Und was wir Tag ein, Tag aus, jeden Tag tun, den Alltagstrott, es ist ihm alles offenkundig. Nun, wenn David sagt, mit all meinen Wegen bist du vertraut, dann sind nicht nur die Vergangenen gemeint. Wohin auch immer er in Zukunft seinen Fuß setzen wird, Gott weiß es jetzt schon. Wir müssen auch wissen, dass Gott nichts dazulernt. Es gibt nichts, was er nicht etwa schon immer gewusst hat. Wir können ihn nichts beibringen, wir können ihn nicht überraschen. Das Wissen Gottes in Bezug auf alles Geschaffene ist ohne Grenzen von Zeit und Raum. Und David sagt gleich im Anschluss, dass Gott unser Trachten, also unsere Gedanken versteht. Und in Vers 4 heißt es, dass er die unausgesprochenen Worte kennt. Das heißt, Gott sieht all unsere Gedanken, er sieht unsere Motive. Warum reden wir so, wie wir reden? Warum beten wir so, wie oder was wir beten? Unsere Tagträume, unsere Hirngespinste, unsere Freuden und Leiden, unseren Zorn und Ärger, Gott kennt sie. Und das, was wir vor unserem besten Freund noch verbergen können, selbst vor unserer Familie, den Kindern, dem Ehepartner, egal ob gut oder schlecht, kennt er ganz genau. Unsere tiefsten Leiden und unsere größte Freude kennt außer uns selbst allein Gott. Er weiß unsere geheimsten Gedanken, die, für die wir uns schämen und die uns peinlich sind. Und wir denken viel nach den ganzen Tag und vieles ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, aber für Gott ist es öffentlich. Und uns ist es ein leichtes, uns zu verstellen. Unsere Wünsche und Pläne können wir im Gespräch einfach unterdrücken, wir teilen sie nicht mit, wir formulieren sie etwas um. Aber jeder Gedanke, egal ob gut oder schlecht, ist Gott in aller Klarheit bekannt. James Packer sagte, das Leben wird eine ehrfurchtsvolle Angelegenheit, wenn man sich klar macht, dass jeder kleinste Moment, unter der Aufsicht eines allwissenden und allgegenwärtigen Gottes gelebt wird. Machen Sie sich das bewusst. Es gibt keinen einzigen Moment in Ihrem Leben, in Ihrem Handeln, Ihrem Reden und keinen einzigen Gedanken seit Ihrer Geburt, den Gott nicht genau durch und durch und bis ins kleinste Detail kennt. Es ist nicht ein einziger Moment, in dem Sie unbeobachtet sind. Und wir sagen manchmal, ich weiß selber nicht, wie ich auf diesen Gedanken gekommen bin, aber Gott weiß das sehr gut. Er weiß es, denn er hat die Tiefen unseres Herzens erforscht. Und diese Gedanken erschüttern uns vielleicht, weil wir dann an all die bösen Gedanken denken, die uns immer durch den Kopf gehen. Und Gott weiß auch um diese Gedanken, aber darauf wollen wir dann erst unter Punkt 4 noch weiter eingehen. Was wir hier lernen wollen, sind unter anderem ethische Folgen. Jesus fasst diesen Gedanken auf, wenn er in der Bergpredigt dazu auffordert, im Verborgenen zu handeln. Unsere guten Taten, Jesus sagt, unsere Gerechtigkeit sollen wir nicht vor den Menschen ausüben, um gesehen zu werden. Und dann redet er vom Almosen geben, vom Gebet und vom Fasten. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Weil Gott also alles Verborgene, alles Unsichtbare für den Menschen sieht, sollen wir im Verborgenen handeln. Es ist völlig ausreichend, wenn Gott uns sieht. Und dass er uns sieht, das ist ganz gewiss. Aber das Wissen um die Kenntnis Gottes, das ist für uns nicht nur Verantwortung, das bedeutet für uns nicht nur eine Warnung, sondern es ist auch Privileg. Haben Sie sich schon einmal so für Ihre Gedanken und Gefühle geschämt, dass Sie sie nicht nur vor Menschen verschweigen wollten, sondern vielleicht sogar am liebsten vor Gott selbst? Und dann sind uns unsere Gefühle manchmal peinlich, unangenehm, unsere Gefühlsschwankungen. Da kommen wir uns dann ganz lächerlich vor. Zu lächerlich, als dass wir sie vor Gott im Gebet aussprechen wollten. Aber Gott kennt sie sowieso. Dem Jugendlichen sind vielleicht seine Gedanken in Sachen Liebe peinlich. Dem Auszubildenden oder Studenten seine Zukunftsvorstellungen. Dem Erwachsenen und Verdiener seine großen Pläne und seine Träume. Die Mutter hat bestimmte Gedanken und Wünsche über den Zustand und die Zukunft ihrer Kinder, die ihr absolut utopisch erscheinen. Und vielleicht wollen wir sogar manche Gedanken am liebsten gar nicht gedacht haben. Und Gott belehrt uns durch diesen Text. Er kennt doch sowieso alles. Sie können es ihm auch mit freiem Mut sagen. Das heißt nicht, dass wir im Gebet einfach ungefiltert all unseren Phantastereien frönen dürfen. Denn es stellt sich bei vielen Träumen heraus, dass es uns wahrscheinlich um uns selbst geht. Und im Psalm 94, Vers 11 heißt es, der Herr kennt die Gedanken des Menschen, dass sie ein Hauch sind. Mit solchen Gedanken sollen wir nichts zu tun haben, die sollen wir vermeiden. Aber vor einem allwissenden Gott dürfen wir unsere Gedanken ehrlich ausbreiten und dürfen offen um Klarheit in unserem Denken bitten. Das Bewusstsein nun, völlig bekannt zu sein und immer unter Gottes Beobachtung, immer unter seinem Blick zu stehen, führt David zu Vers 5, Gott hat ihn umschlossen. Gott ist immer um ihn, wohin sollte er gehen, wo er nicht wüsste, dass Gott auch da ist. Und das Umschließen oder Einschließen, das kann einerseits sichern bedeuten, zum Beispiel in Bezug auf Geld, wird es verwendet oder auch bedrücken oder belagern. Welche Bedeutung die Allwissenheit und die Allgegenwart Gottes für einen Menschen haben, ist natürlich von seiner Beziehung zu Gott abhängig. David für seinen Teil weiß sich als Gläubiger gesichert und geführt, geleitet von Gott. Dass Gott alles weiß, führt David also zu der Erkenntnis, dass er auch überall ist. Das ist unser zweiter Punkt. Gott ist alle Zeit um uns. Was er in Vers 5 schon einführt, diesen Gedanken, den führt er dann in Vers 7 weiter oder beginnt ihn so richtig. Er hängt hier viele sprachliche Bilder aneinander, um zu unterstreichen, dass es keinen einzigen Ort gibt, an dem Gott ihn nicht leitet. Und eine wichtige Frage ist ja, warum wollte Gott fliehen? Warum wollte David fliehen? Hat er es wirklich vorgehabt oder ist es nur rhetorisch? Ich denke, dass David nicht ernsthaft fliehen wollte, weil er ja weiß, wie es sich dann in den kommenden Versen herausstellt, dass es ihm sowieso nicht gelingt. Außerdem war David ein gläubiger Mensch. Aber trotzdem leitet er mit dieser rhetorischen Frage ein, weil der Gedanke ihm nicht fremd ist. Lange hat er darüber nachgedacht, dass Gott alles weiß. In Vers 3 heißt es sogar, dass Gott sein Wandeln und sein Liegen prüft oder abmisst. Er ist sich also bewusst, dass sein Leben geprüft wird. Und wem kommt ja nicht der Gedanke, dass es einem manchmal lieber gewesen wäre, Gott hätte diesen oder jenen Gedanken vielleicht lieber nicht gesehen. Und unser altes Ego sträubt sich natürlich davor, vor Gott bloßgestellt zu sein, nichts verbergen zu können. Aber in Vers 23 und 24 sieht man auch, dass David aufgrund seiner Sünden nicht etwa vor Gott flieht, sondern im Gegenteil, er kommt bittend zu ihm. Aber selbst wenn er fliehen würde, darum geht es ja ab Vers 7, hätte es keinen Sinn. Wenn er zum Himmel hinaufsteigen würde, dann wäre Gott da. Und wenn er ins Totenreich geht, einem Ort der Verlassenheit, Einsamkeit, der Finsternis, würde Gott da sein. Das sind natürlich unerreichbare Orte, aber David benutzt sie als sprachliches Mittel, damit die Aussage noch verstärkt wird. In Vers 9 spricht er von der Morgenröte, dem Osten, wo die Sonne aufgeht, und dem Ende des Meeres, ein Bild für den Westen. Also von Osten bis Westen gibt es keinen einzigen Ort, an dem Gottes Hand ihn und uns nicht leitet. Und Paulus sagt in Apostelgeschichte 17, Vers 27 und 28, fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Es ist ja auch schon auffällig, dass David positiv von der Führung Gottes redet. Seine Hand und Rechte leiten ihn und halten ihn. Im Neuen Testament verstärkt dann Christus diese Zusage noch: Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Aber die Lehre der Allgegenwart Gottes besagt nicht nur, dass Gott überall ist, sondern dass er überall ganz ist. Gott ist mit ungeteilter Aufmerksamkeit in diesem Gottesdienst anwesend und er ist zur gleichen Zeit in tausend anderen Gottesdiensten ganz anwesend. Die Lehre besagt nichts über die Ausdehnung Gottes, sondern über seine Fähigkeit, mit seinem Geist völlig gegenwärtig zu sein, überall. Und das ist ja tröstlich für uns. Wir müssen keinen Termin machen, wenn wir mit Gott sprechen wollen. Wir können uns sicher sein, dass er sich uns mit ganzer Aufmerksamkeit und ausreichend widmet. Die Verse 11 und 12 verstärken die Aussage Davids. Wie schon beim Totenreich und dem Himmel geht David von einer unmöglichen Situation aus. Wenn er selbst die Finsternis auffordern könnte, ihn zu verbergen, dann würde das nicht helfen. Finsternis bedeutet für uns Menschen ja, dass wir nichts sehen. Wir benutzen auch die Redewendung im Finstern tappen. Wenn jemand sein Ziel nicht findet und wenn er gar keinen Anhaltspunkt hat, dann ist er handlungsunfähig. Aber das gibt es bei Gott nicht. Finsternis ist bei ihm nicht finster, sondern es ist hellster Tag. Und das führt David und uns zum dritten Punkt. David beginnt Vers 13 mit einem Denn. Auch wenn David in Finsternis verborgen wäre, also unsichtbar und unauffindbar für Menschen, wäre er für Gott sichtbar, denn Gott hat ihn ja schon geschaffen. Also im Verborgenen, als noch nichts zu sehen war oder da war, da hat Gott ihn überhaupt erstmal gemacht. Punkt 3 also, Gott schuf uns. David erkennt nun, dass Gott ihn nicht nur durch und durch kennt und überall über ihm wacht, sondern er dringt zu dem Grund dafür vor, in einer weiteren wunderbaren Erkenntnis, Gott hat ihn geschaffen. Die Nieren sind hier wahrscheinlich ein Bild für das physische Innere, also Gedärme und so weiter. Und David beginnt sofort mit einem Lobpreis. Er ist auf wunderbare Weise gemacht. Wunderbar sind alle Werke Gottes. Aber nicht nur das, es muss sogar heißen, auf erstaunliche oder noch wirklicher, auf furchtbar wunderbare Weise bin ich gemacht. Er ist so wunderbar gemacht, dass man Gott dafür mit Ehrfurcht begegnen sollte. Die Tiefen der Erde in Vers 15 sind eine Metapher für das Verborgene und den Ursprung des Menschen, denn Gott schuf den Menschen ja aus dem Erdboden. Und David beschreibt dieses Schaffen mit dem Wort weben, wie man einen wunderschönen Teppich Faden um Faden webt, bis er in seiner ganzen Pracht erstrahlt. So wunderbar und vollendet schuf Gott David. Und Psalm 139 ist auf keinen Fall eine systematische Erarbeitung gegen Abtreibung. Aber wenn man diese großartige Poesie über die Entstehung des Menschen liest, muss man Abtreibung als widergöttlich verachten. Jede Tötung eines ungeborenen Kindes ist die Zerstörung eines wunderbaren, kunstvollen Werkes und eine Verachtung seines Schöpfers. Aber David geht nun noch weiter, wir werden noch weiter in die Gedanken Davids mit hineingenommen. Er bleibt nicht bei der Erschaffung stehen, so schön sie auch ist. Er dringt noch weiter vor und stellt fest, dass Gott alle Tage, die nach seiner Geburt kommen würden, schon in sein Buch eingeschrieben hat. Das ist der Ursprung des Wissens Gottes über einen Menschen. Gottes eigener Ratschluss. Der Ursprung des Wissens Gottes über einen Menschen. Der Ratschluss über jeden Tag seines Lebens. Es ist absolut kein Wunder, dass David danach wieder seine intellektuelle Ohnmacht bekennen muss. Denn jetzt dringt er in eine Dimension ein, die den menschlichen Verstand völlig übersteigt. Er hält sich mit Spekulation zurück. Hier beging den Fehler, über Sachen zu reden, die zu hoch für ihn sind. Lesen wir gemeinsam hier 42, Verse 2 bis 6. Hier bekennt David seinen Fehler. Hiob seinen Fehler. Hiob 42, Verse 2 bis 6. Ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Fürwahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe. Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Höre nun, ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Hiob hatte sich also zu viel herausgenommen und erkennt das, aber David hält sich zurück. Im Psalm 131, Vers 1 spricht er vor Gott: Herr, mein Herz will nicht hoch hinaus und meine Augen sind nicht hochmütig. Ich gehe nicht mit Dingen um, die zu groß und zu wunderbar für mich sind. Er erkennt also seine Grenzen und will sie auf keinen Fall überschreiten. Und so soll es jetzt auch bei uns sein. Wenn wir, die wir nicht außerhalb von Raum und Zeit denken können, über Gottes Ewigkeit nachdenken. In Vers 16 wird nun spätestens klar, Gott ist nicht der Passive, der eben einfach nur kennt und weiß, sondern er war oder ist in Ewigkeit aktiv. Obwohl David hier nichts von Vorherbestimmung oder Ähnlichem sagt, ist doch offensichtlich, dass er in diese Richtung denkt. Gott hat Davids Lebenslauf vor seiner Geburt beschlossen. Paulus würde hinzufügen, wie es in Epheser 1, in Versen 11 und 12 heißt, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien. Weder ist unser Leben durch ein unpersönliches Schicksal bestimmt, noch gleicht es einem Uhrwerk, das Gott irgendwann einmal aufgezogen hat und das jetzt einfach abläuft. Vielmehr gibt es einen ewigen, persönlichen Gott, der das Leben eines jeden vorzeichnet. Und David beklagt sich nicht, weil er genau weiß, dass es zu Gottes Gottheit gehört. Er beklagt sich nicht, weil er weiß, dass das Universum sich nach ihm ausrichten muss, denn es ist sein Geschöpf. Und er weiß, dass es gerecht ist. Was macht David stattdessen? Was können wir hier von ihm lernen? David bekennt, dass er an seine intellektuellen Grenzen gestoßen ist. Das ist in diesem Sinn der Höhepunkt des Psalms. Denn nicht nur umfasst schon äußerlich diese Anbetung hier zwei Verse, also hat mehr Gewicht zum Beispiel als Vers 6, sondern David bringt sein Nachdenken vorerst hier zum Abschluss. Was danach folgt, sind eher Anwendungen. David bekennt, er ist an sein Ende gekommen. Gottes Wissen geht mit seinem ewigen Ratschluss einher. Es gibt nichts, was dahinter noch stehen könnte. Es gibt keine Dimension, in die er noch weiter vordringen könnte. David hat jetzt viel nachgedacht über Gottes Wissen und Gegenwart, aber eigentlich, und das muss David bekennen, sind die vielen Gedanken bei Gott. Gottes Gedanken sind gewichtig. Das Wort, das die Schlachterübersetzung hier auch mit kostbar übersetzt, kann einerseits schwer und andererseits auch dieses kostbar heißen. Gottes Gedanken sind schwer, weil sie Raum und Zeit umfassen. Und sie sind schwer, weil sie sogar darüber hinausgehen. Sie sind schwer, weil kein begrenzter Mensch den Weg seiner Gedanken nachgehen kann. Und Gottes Gedanken sind kostbar, denn sie umfassen jeden Augenblick jedes Menschen. Sie sind kostbar, weil sie Gott selbst zum Zentrum haben. Sie haben also eine unermessliche Qualität, stellt David fest. Aber nicht nur das. Sie haben auch unermessliche Quantität. Also sind zahlreich. David sagt weiter, dass ihre Summen gewaltig sind und dass sie zahlreicher sind als der Sand. Lassen Sie uns noch einmal kurz bedenken, worüber David nachgedacht hat. Gott sieht ihn in jeder Sekunde seines Lebens. Er kennt den Tagesablauf jedes Tages. Er kennt seine noch unausgesprochenen Worte, seine Gedanken, Sehnsüchte und Ängste. Er begleitet ihn auf Schritt und Tritt, in jeder Lebenslage und an jedem Ort. Er sah ihn, bevor er geboren wurde. Er selbst hat ihn als kleines, kunstvolles Meisterwerk geschaffen. Und schließlich hat er sogar in Ewigkeit, als Himmel und Erde noch nicht geschaffen waren, alle Tage seines Lebens in sein Buch geschrieben. Und das nicht nur bei David, sondern bei Millionen von Menschen. Ja, Gottes Gedanken sind zahlreicher als der Sand. Wir können sie nicht zählen, noch ihre Fülle nachvollziehen. Wir können aber mit David bekennen, wie es in Vers 18b heißen muss, da gehen die Übersetzungen etwas auseinander, am Ende bin ich noch bei dir. Wenn wir anfangen, über Gott nachzudenken, können wir denken und denken und denken, aber am Ende, wenn wir aufgehört haben, sind wir immer noch bei Gott. Der Tag wird nicht kommen, an dem wir sagen können, dass wir Gott zu Ende gedacht haben oder dass wir ihn in seiner Fülle ergründet haben. Und nach diesem Abschluss, dem Abschluss seines Nachdenkens, kommt David zu zwei Anwendungen in Form von Bitten. Viertens, zwei Bitten an Gott. Lesen wir noch einmal ab Vers 19. Ach, wollest du, o Gott, doch den Gottlosen töten? und ihr Blutgierigen weicht von mir, denn sie reden arglistig gegen dich. Deine Feinde erheben ihre Hand zur Lüge. Sollte ich nicht hassen, die dich, Herr, hassen und keine Abscheu empfinden vor deinen Widersachern? Ich hasse sie mit vollkommenem Hass. Sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf dem ewigen Weg. Die erste Bitte, die verblüfft uns wahrscheinlich etwas, aber bei näheren Hinschauen ist sie nachvollziehbar. David bittet darum, dass Gott die Gottlosen tötet. Man fragt sich hier, hat denn David nun in der Begegnung mit Gott, wo er so oft bekennen musste, dass ihm die Erkenntnis Gottes zu wunderbar ist, keine Demut gelernt, sodass er sich stolz über andere Menschen erhebt und sogar für ihren Tod bittet? Und ist es nicht so, dass wir unsere Feinde lieben sollen? Aber in diesem Fall ist es keine Frage der mangelnden Demut Davids, noch ist es in erster Linie eine Frage der Nächstenliebe oder Feindesliebe. David denkt ausgiebig über Gott nach. Er erkennt die Unermesslichkeit Gottes. Gott ist groß und für seine Größe anzubeten, auch wenn es wie bei David hier nur in Form eines staunenden, überwältigten Anbetens ist. Und nun treten hier Menschen auf, die Gottes Feinde sind. Nicht David ist etwa der Hochmütige, denn er erkennt demütig Gottes Erhabenheit an. Die Gottlosen sind die Stolzen, die sie es wagen, mit Hinterlist und Täuschung von Gott zu reden, der ihre noch unausgesprochenen Worte kennt. Das heißt, sie geben sich als welche aus, die zu ihm gehören, aber sie täuschen die Menschen und führen sie auf eine falsche Spur. Die Gottlosen wagen es, die Hand gegen den zu erheben, der ihre Hände geschaffen hat. Sie wagen es, Gott zu hassen, der ihre Gedanken durchschaut. Und sie wagen es, gegen den aufzustehen und zu kämpfen, dessen Gedanken sie nicht einmal erfassen können. Es ist also keine Frage der Demut Davids hier, sondern eine Frage nach der Demut der Gottlosen. Und es ist auch keine Frage der Feindesliebe, denn obwohl sie auch David bedrängten, darum fordert er sie ja in Vers 19b auf, von ihm zu weichen, sind sie nicht in erster Linie seine Feinde. Wahrscheinlich haben sie mit ihrer Gottlosigkeit Druck auf ihn gemacht und wollten ihn verführen. Aber in den Versen 20 und 21 wird deutlich, dass sie Gottes Feinde sind. Ihm gilt ihr Hass. Und Vers 21 macht klar, dass David sie nur aus Reaktion hasst, weil sie Gott hassen. Uns gilt natürlich, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Das macht Jesus unmissverständlich klar. Aber die Frage, die sich hier stellt, ist, wie sehr eifern wir für Gott? Wie persönlich nehmen wir es als seine Kinder, wenn der Name unseres Vaters in den Schmutz gezogen wird? Wenn man uns um unseres Glaubens willen schlägt, dann lasst uns die andere Wange hinhalten. Aber wie reagieren wir, wenn Gott angefeindet wird? Johannes Calvin ließ viel Leid über sich ergehen, aber von ihm stammt auch der Spruch, ein Hund bellt, sobald er seinen Herrn angegriffen sieht. Ich wäre wohl lasch, wenn ich angesichts eines Angriffs gegen die Wahrheit Gottes verstummen würde, ohne etwas verlauten zu lassen. Er sah sich also gezwungen, weil man gegen Gottes Wahrheit vorging, auch gegen diese Gottlosigkeit vorzugehen. Auch sollten wir nicht für den Tod der Menschen beten. Gott hat deutlich gemacht, dass die Rache sein ist und erwartet mit viel Gericht bis zur Wiederkunft Christi. Aber wir können beten, dass Gott auf seine Weise etwas gegen die Gottlosigkeit macht. Manchmal wird er ihr Bemühen mit der Faust zerschlagen. Manchmal beendet er die Gottlosigkeit durch seine Gnade. Und so war es auch bei uns. Auch wir waren Gottlose und er hat unsere Gottlosigkeit hat unserer Gottlosigkeit ein Ende gemacht, indem er uns mit sich selbst versöhnte und uns zu seinen Freunden machte. Das führt uns zu den Versen 23 und 24 der zweiten Bitte. David kam, wie wir eben auch, zum Nachdenken über die eigene Sünde. Zu Beginn sagte er, dass Gott ihn erforscht und erkannt hat, und nun bittet er, dass Gott ihn erforscht und sein Herz und seine Gedanken erkennt. Damit meint er natürlich nicht, Gott soll Davids Gedanken erkennen, denn die kennt er ja, wie David schon in Vers 1 festgestellt hat. Vers 24 macht noch klarer, was gemeint ist. Es geht darum, dass Gott ihn auf dem ewigen Weg führt. Gott soll nicht die Gedanken erkennen, als ob er sie nicht schon wüsste, sondern erkennen in dem hebräischen Sinn des Wortes, nicht rein intellektuell, sondern mit innerer Anteilnahme, also sogar mit Liebe verbunden. Von Gott erkannt zu sein, heißt unter anderem in seinen Bund aufgenommen zu sein. So lesen wir es in 1. Mose Kapitel 18, in den Versen 17 bis 19. Da nimmt Gott uns in eine Art Selbstgespräch mit hinein. Da sprach der Herr, also zu sich selbst: Sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch gewiss zu einem großen und starken Volk werden, und alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden. Denn ich habe ihn ersehen, dass er seinen Kindern in seinem Haus nach ihm gebiete, den Weg des Herrn zu bewahren, indem sie Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Was die Schlachter hier mit Ersehen übersetzt, heißt auch dieses Erkennen. Gott sagt, ich habe ihn doch erkannt. Das heißt, ich habe ihn doch in einen Bund mit hineingenommen, damit all die Verheißungen, die ich ihm gegeben habe, auf ihn und seine Nachkommen kommen werden. Und in Amos Kapitel 3, in den ersten zwei Versen, heißt es über Israel: Hört dieses Wort, dass der Herr über euch redet, ihr Söhne Israel, über das ganze Geschlecht, das ich aus dem Land Ägypten herausgeführt habe. Nur euch habe ich von allen Geschlechtern der Erde erkannt. Darum werde ich an euch all eure Sünden heimsuchen. Also vorher sagt er, dass er sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, und danach sagt er, dass er sie erkannt hat. Also diese Verbindung wird gezogen. Er hat sich zu ihrem Gott gemacht. Davids Bitte also, von Gott erkannt zu werden, heißt für ihn, weiterhin in der Gnade Gottes, die er an seinem Bundesvolk erweist, geführt zu werden. Und in Galater 4, in den Versen 8 und 9, lesen wir, wie dieses Erkennen auch für uns heute noch angewendet wird. Damals aber, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Gott kennt also nicht nur unser Leben, unser Reden, unser Denken. Das beunruhigt uns vielleicht, weil wir wissen, dass all unsere Sünden dann offen liegen. Aber genau das ist die Voraussetzung dafür, dass wir bitten können, dass Gott uns auch in dem zweiten Sinn erkennt, nämlich uns in Jesus Christus begnadigt. Das Bild des Weges ist typisch für die alttestamentliche Weisheitsliteratur. Es gibt da immer die zwei Wege, den Lebensweg der Gottlosen und den Lebensweg der Gerechten, der, wie hier beschrieben wird, ein ewiger Weg ist. David vertraute Gott, dass er ihn in seine Ewigkeit führt. Und er wusste, dass Gott Wege und Mittel verheißen hat und umsetzen würde, aufgrund derer er David vergeben und zu sich nehmen kann. Und wir haben das große Privileg, die Offenbarung Jesu Christi zu kennen. Er ist der Weg zum Vater, wie wir gehört haben. Denn Jesus Christus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wovon David also zwar Bescheid wusste, aber nur unklar. Das ist uns offenbart. In Christus sind wir erwählt, in ihm gestorben und auferstanden. In ihm hat Gott uns erkannt. Und, auch das hörten wir in der Lesung, in ihm erkennen wir den Vater. Damit macht David also am Ende des Psalms noch einmal deutlich, Gottes Weisheit und Wissen wird in der Erlösungsgeschichte erkennbar. Es ist keine abstrakte Sache, die bedeutungslos für uns ist, sondern sie steht im Dienst der Bundesgnade Gottes. Seine Erkenntnis, sein Wissen, seine Weisheit wird deutlich in Jesus Christus, der für uns starb und in dem wir leben. Ich möchte mit Römer 11, den Versen 33 bis 36 abschließen. Nachdem Paulus über Gottes Treue in seinen Verheißungen und Berufungen nachgedacht hat, beendet er Römer 11 mit einem Lobpreis. Und es geht nicht nur um Gottes tiefe Weisheit und Erkenntnis, die kein Mensch erfassen kann, wie wir es heute schon hörten. Es geht auch darum, dass alle aus ihm und durch ihn leben. Und Paulus nimmt das ebenso wie David zum Anlass, Gott anzubeten. Römer 11, die Verse 33 bis 36. O, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolden werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen.